Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Gründer und CEO von FrontNow, Marc Funk.
Ja, also ich habe ja Mathe auch studiert. Da gibt es immer die notwendige und die hinreichende Bedingung. Die notwendige ist, dass du natürlich einen Nutzen für deinen Kunden hast, aber die hinreichende ist halt, dass du auch für die Target-Persona dann dessen Agenda befriedigst. Und wir haben das auch sehr klar in unserem Sales-Playbook definiert, mit wem wir gerade reden. Also zum Beispiel der E-Commerce-Chef hat eine andere Agenda als jetzt der CIO. Ja. Der CIO hat ein anderes Problem. Der wird nämlich gar nicht gesehen im Unternehmen. Der CIO beschäftigt sich mit solchen Dingen wie Datenschutz und Datensicherheit. Der wird nur gesehen, wenn es nicht klappt, aber nicht im Positiven. Und mit der Entscheidung für unser Produkt wird auf einmal überall gesehen, positiv wahrgenommen und das mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand und auch zeitlichen Aufwand.
Ja, ihr Lieben, 1,6 Millionen Contracted ARR in nur 15 Monaten. Das ist eine beeindruckende Bilanz. Die Frage, die sich mir stellt, was hat Jan Masalek von Wirecard damit zu tun? Wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr unbedingt in diese Folge reinhören. Aber das sei nur der Aufhänger für einen Deep Dive in Enterprise Sales. Ich spreche mit Marc darüber, wie sie es schaffen, ein sehr innovatives Produkt an eher klassische Enterprise-Retailer zu verkaufen. Wir sprechen über ein sehr scharfes ICP und warum dieses wichtig ist, insbesondere über die Motivation des Champions und der Buyer-Persona. Wie schafft man es, diesen im richtigen Licht erscheinen zu lassen und dadurch Sales-Zyklen insbesondere heute extrem zu beschleunigen? Wir sprechen über das Produkt von FrontNow. Dieses ist eine Grundvoraussetzung für einen schnellen Verkaufszyklus. Marc spricht von Enterprise Readiness und was dahinter steht, warum sie zum Teil physische Server beim Kunden aufstellen und welche anderen Voraussetzungen sie vordenken, damit es dann im Vertrieb besser funktioniert. Das erfahrt ihr in den nächsten 50 Minuten, genauso wie viele, viele weitere spannende Insights und Tipps von Marc, wie man es schafft, so schnell in so einem schwierigen Segment und in so einer relativ angespannten Marktsituationen zu skalieren. Viel Spaß mit Marc Funk und mit mir, Julius Göllner. Hier geht's jetzt los. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Draußen scheint die Sonne, Berlin in Höchstform und das sind auch wir. Ich freue mich heute, den Marc zu Gast zu haben. Marc, servus.
Hi Julius, freut mich dabei zu sein.
Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns letztes Mal, glaube ich, in Persona getroffen, letztes Jahr auf dem Artist Summit. Daher umso mehr große Freude, dass du heute hier bist. Bei euch geht es ziemlich zur Sache, aber natürlich müssen wir erstmal verstehen, Marc, wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, das frage ich mich selber immer. Nee, ich habe meine erste Firma damals noch 2013 gegründet. Das war damals noch ein Versicherungsportal und habe das dann 18 Monate später an Versicherer verkauft. Und dann bin ich auch schon in den E-Commerce gewechselt und habe im Januar 2015 GetNow gegründet, einen der größten deutschen Online-Supermärkte. Wir haben Quick-Commerce gemacht, bevor es das Wort Quick-Commerce überhaupt gab. Das heißt, wir haben die Metro als unser Lager benutzt und haben innerhalb von 90 Minuten ein Vollsortiment, also 25.000 Artikel, aus der Metro zum Endkunden geliefert. Und waren sogar Unit Economic positiv. Ja, das funktioniert auch in diesem Markt, man mag es kaum glauben. Und es hat sich auch relativ gut entwickelt. Wir sind gut skaliert, waren der größte Kunde der Metro in Deutschland mit Abstand. Haben so ein paar hundert Millionen bei denen Einkaufsvolumen gehabt. Und dann hatten wir aber leider einen kleinen Zwischenfall. Und zwar habe ich einmal nicht auf mein Bauchgefühl gehört, ne? Wie es halt so ist. Und da hat damals Jan Masalek von Wirecard bei uns investiert.
Ein bekannter Name, vermute ich, bei allen ZuhörerInnen. Aber jetzt bin ich gespannt. Das klingt nach einer turbulenten Story, die jetzt kommt.
Da kam der Star der Tech-Welt, ne? Ja. Bewertung damals, glaube ich, doppelt so hoch wie die Deutsche Bank. Und wollte bei uns einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Und wir haben uns halt damals dann vom, der Verführung des Geldes leiten lassen. Und somit hat er über 25% der Anteile bekommen, letztlich. Und als die Wirecard dann hochgegangen ist, hat die Staatsanwaltschaft sein Vermögen eingefroren und leider auch unsere Konten. Die frieren ja, die handeln dann ja erstmal. Man kann dann Einspruch einlegen, das dauert aber. Und dann hat man halt irgendwie hunderte von Mitarbeitern und kein Konto, um ihre Gehälter zu bezahlen. Das hat dann leider dazu geführt, dass das Ganze in die Insolvenz gehen musste. Und Rossmann hat es dann günstig aus der Insolvenz rausgekauft.
Aber das heißt, da verstehe ich dich richtig, Marc, das war wirklich so, dass aufgrund des Vorfalls und der 25% Beteiligung, wahrscheinlich eine gewisse Höhe ist ja da relevant, genau. Wirklich keine, also eure Kunden, eure Firmenkonten auch eingefroren wurden und gar keine Transaktionen mehr möglich waren, was natürlich gerade in dem Modell, was ihr gefahren habt, der absolute Todesstoß ist, oder?
Ganz genau, ja. Du hast ja als Händler, ne, kauft man ein und verkauft. Das heißt, ein Konto ist keine schlechte Idee. Und genauso war es. Also es gibt ja die Ultimate Beneficial Owner Regel. Das heißt, wenn du über 25% der Anteile hast, bist du signifikant beteiligt und damit handelt die Staatsanwaltschaft erstmal. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Also sie wollen dann ja erstmal weiteren Schaden verhindern. Und dann kann man gegebenenfalls Einspruch einlegen, aber dass die Justitia malt leider langsam. Ne?
Jetzt mal vielleicht persönliche Frage an der Stelle, Marc. Jetzt habt ihr dann sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Und jetzt kommt so ein externer Effekt ins Spiel, den man ja kaum, also den niemand oder nahezu niemand hätte vorab sehen können. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ich kann mir vorstellen, dass da so eine gewisse Ohnmacht da auf einmal eintritt. Und wie hast du dich vielleicht im Anschluss auch aus dieser Situation nach Insolvenz persönlich da wieder rausgezogen?
Ich war zum Glück damals nicht mehr Geschäftsführer der Gatenau GmbH, sondern war noch Gesellschafter. Ne? Also ich habe auch relativ viel Geld verloren. Allerdings auch, wie es halt so ist, ne? Papier, also auf dem Papier. Ich habe das Geld zum Glück nicht vorher ausgegeben, bevor ich es hatte. Das machen ja viele, das habe ich nicht gemacht. Aber und es hat mich auch tatsächlich der finanzielle Verlust nicht wirklich getroffen, weil ich mich nicht übers Geld definiere. Also ich mache auch diesen Job des Unternehmers nicht wegen des Geldes. Ich glaube, man kann den auch nicht machen, wenn man es nur fürs Geld macht. Da wird man Banker. Ja. Sondern ich baue gern Dinge. Ne? Ich baue gern Sachen, die bleiben. Und um ehrlich zu sein, meine erste Firma, Online-Versicherung, die ist heute noch online und das freut mich. Und was mich am meisten stört, eigentlich an der GetNow-Geschichte, ist, dass als es Rossmann dann gekauft hat, haben sie es dann eingestellt. Und das trifft mich eigentlich am stärksten, dass etwas, was ich gebaut habe, einfach nicht mehr da ist. Das mag ich einfach nicht. Ne? Ich mag gerne Dinge bauen, die auch bleiben.
Das ist ja eine spannende Thematik. Warum würdest du sagen, hat Rossmann das eingestellt? Ich meine, die haben auch die also potenzielle Warehouse-Infrastruktur aus ihren Stores heraus. Ihr hattet wahrscheinlich die Tech ähnlich aus einer Metro heraus, hätte man ja auch aus dem Rossmann-Store das Modell fahren können. Plus, die hatten ja sicherlich auch einen Grund, das aus der Insolvenz rauszunehmen. Was war damals die Entscheidung, das dann zu schließen? Hattest du da noch Einblick überhaupt, muss man ja vorab fragen.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Sagen wir mal so, das Geschäftsmodell an sich hat ein Fundamentalproblem. Das sind die Unit Economics.
Ja.
Und die CapEx der Lagerinfrastruktur sind nur ein Teil der Investitionskosten. Der zweite Teil, das sind halt die Fahrerinfrastruktur, ne? Die Last Mile, wie man so schön sagt. Und wir hatten damals auch einen Kooperationsvertrag mit der DHL, die uns die Last Mile abgenommen hat. Deswegen waren wir auch als Brand nicht so bekannt. Also, wir waren viel größer als Bringmeister. Aber Bringmeister hatte halt die Trucks, die überall rumgefahren sind. Und deswegen kannte man Bringmeister als Brand eher. Wir haben das mit der DHL ausgeliefert. Und die DHL hat uns die Kapazitäten atmen lassen, ne, wenn wir sie brauchten. Wir hatten damals echt einen unfassbar guten Vertrag. 5 Euro pro Lieferung, egal wie viel, in 90 Minuten. Also ich hätte Klaviere im 5. Stock liefern können in 90 Minuten, ohne Aufzug. Und dieser Vertrag, genauso wie auch natürlich der Metro-Kooperationsvertrag, ist durch die Insolvenz erloschen. Beziehungsweise wurde dann im Nachgang gekündigt. Und dann war auch für Rossmann das Thema nicht mehr ins Positive zu drehen. Und somit haben sie es dann eingestellt.
Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Am 20. Juni ist es wieder soweit. Zusammen mit Torque Partners und Kremanski & Company veranstalten wir die dritte Berlin-Weiß-Party auf dem Wasser von Berlin. Schmeißt euch in euer bestes Miami-Weiß-Outfit und kommt vorbei. Zum Sundowner gehen wir aufs Wasser. Leckere, kühle Drinks, gutes Essen, aber vor allem extrem wertvolles Netzwerken. Los geht's um 18:30 Uhr. Da beginnt das Boarding auf die MS Rhein an der Eastside Gallery. Es gibt einen Transfer zum Bootshaus, einer sehr, sehr spannenden Secret Location hier in Berlin. Es wird getrunken, es wird gefeiert und einfach mal das Leben genossen beim vielen Arbeiten und beim vielen Bauen, was wir alle so machen. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren zwei Partnern, die das möglich machen, bei HiBob und bei Carsquare. Wenn ihr Lust habt, noch dabei zu sein, ich glaube 110 der 125 Tickets sind weg, schreibt uns gerne bei LinkedIn oder eine E-Mail. Wir freuen uns auf euch, auf einen phänomenalen Abend. Wer das letzte Jahr dabei war, wird sich erinnern. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Pod. Viel Spaß.
War dennoch sicherlich eine spannende Erfahrung, die dich auf deinem weiteren Weg begleitet hat und Inspiration und Learnings gegeben hat für das darauffolgende Business, was du gestartet hast. Was gab es da? Worum ging es in einem nächsten Schritt, Marc?
Ja, ich bin ja nicht so kreativ, also sind wir nur von GetNow zu FrontNow. Und weißt du, man hat nur verloren, wenn man nicht mal wieder aufsteht. Also haben wir wann war das? Dezember 2020 tatsächlich. Am 14. Dezember 2020 haben wir dann FrontNow gegründet. Und zusammen mit zwei sehr guten Freunden von mir, den einen kenne ich schon seit über 20 Jahren, dann haben wir aufgehört zu rechnen, wir sagen jetzt immer nur noch über 20 Jahre, aus dem Internat. Und der andere, mit dem habe ich den ersten Lockdown zusammen verbracht, das ist unser Techie, der Cedric. Weil es ist ja nicht ganz verkehrt, wenn man eine Softwarefirma gründet und einen Techniker im Team hat.
In der Tat, ja.
Genau, und wir haben damals angefangen, ein Problem zu lösen mit FrontNow, welches ich früher mit GetNow selber hatte. Nämlich, was nehme ich eigentlich in mein Sortiment? Wie mache ich mich attraktiv als Supermarkt durch mein Sortiment? Also haben wir angefangen, Sortimentsoptimierung für stationäre Supermärkte anzubieten. Auf Basis von Daten. Machine Learning. Und das lief auch eigentlich ganz gut, aber ich bin ja mittlerweile gewohnt, dass es öfters mal anders kommt, als man denkt. Deswegen hatten wir durch den Ukraine-Krieg und die darauf folgende Inflation, ist ein Streit ausgebrochen zwischen den großen Supermarktkonzernen, Edeka und Rewe, und ihren Lieferanten, Procter, Mars und wie sie alle heißen. Und dann haben die Lieferanten aufgehört zu liefern. Und auf einmal war unser Produkt überflüssig, weil ein Regal, was zu leer ist, muss man nicht mehr optimieren. Und dann hat man ja in so einer Situation genau zwei Möglichkeiten. Entweder man startet die Firma neu. Das wollten wir aber nicht tun, weil wir nicht wollten, dass unsere Investoren, wir hatten damals schon einige Angels an Bord, ihr Geld verlieren. Und dann haben wir uns dann für ein Pivot entschieden. Und haben dann gepivotet zu dem Geschäftsmodell, was wir heute tun. Und auch da haben wir uns auch wieder inspirieren lassen von einem großen deutschen Handelskonzern, der zu uns kam und meinte, er hätte gerne ein Tool, um die Customer Experience im Omnichannel zu verbessern. Wir reden über das Ganze 2022, ne? Genau. Und dann haben wir unser jetziges Kernprodukt gebaut. Einen virtuellen Kundenberater, mit dem du dich unterhalten kannst, wie mit einem Menschen, der die Produkte empfehlen kann, aber der vor allem eins kann. Er kann dir eine bedürfnisorientierte Kundenberatung geben, wie du sie eigentlich nur aus einem Ladengeschäft kennst, aber in allen Online-Kanälen. Und das ist tatsächlich der Knall im All. Weil kein Online-Shop der Welt kann ein Bedürfnis verarbeiten. Wir schon. Und wir haben das vorgestellt. Ich weiß noch genau, wir haben uns vorgestellt, Mitte Oktober 2022 haben wir so die erste Version unseren Investoren gezeigt. Und das war zwei Wochen, bevor ChatGPT auf den Markt kam und uns so ein bisschen unseren iPhone-Moment gegeben hat.
Jetzt kann ich mir vorstellen, Marc, also vielleicht müssen wir das Produkt einmal noch ein bisschen erklären, damit jeder das greifbar machen kann. Ich vermute, euer Produkt integriert sozusagen in das Frontend von Online-Shops erstmal, oder? Also ich als Kunde... Also ja, du hast gesagt Omnichannel, theoretisch kannst du natürlich auch ein Display in Retail stellen, aber ich vermute, der erste Use Case ist Integration ins Frontend eines Online-Shops und da kann der Kunde quasi dann mit eurer Lösung interagieren und wie du sagst, gemäß der Bedürfnisse der Kundinnen passiert wahrscheinlich ein Routing des Customers auf der Seite oder durch den Shop.
Genau, also es ist im Grunde genommen, es ist ein JavaScript-Snippet, ne? Also ein Website-Widget. Das kann ein JavaScript-Snippet, das kann jeder Schimpanse in einer halben Stunde integrieren, also es ist wirklich simpel. Und dann kann der Konsument da im Grunde genommen jede Frage rund um das Sortiment oder stellen, beziehungsweise auch seine Bedürfnisse äußern und wird dann wie in einem Ladengeschäft qualifiziert beraten. Aber und wir pitchen das immer und das ist eigentlich ein sehr schöner Pitch, weil das ist, was du vorhin meintest, ist richtig. Es ist nur ein bisschen zu abstrakt, dieses Thema mit bedürfnisorientiert. Was ist das eigentlich? Ne? Ist man nicht gewohnt im Online-Shop seit 20 Jahren? Es gab es noch nie. Was soll das sein? Deswegen pitchen wir das gegen die Website-Search. Die Website-Search, dann ich gehe zum Beispiel dann, also wir machen ja Enterprise-Only, das heißt, wir gehen dann auf die, machen eine Live-Demo-Version, gehen auf die Seite des Händlers, zum Beispiel von so einem, keine Ahnung, Baumarkt, und geben dann mal das Wort Schraube ein, auf Englisch, jetzt ein relativ generischer Begriff in einem Baumarkt. Und dann findet man zum Beispiel Wandfarbe und ein Fahrrad. In einem Fahrrad sind bestimmt Schrauben verbaut. Allerdings will man die sich ja nicht extra dafür rausziehen, um sie dann benutzen zu können. Und dann gebe ich den gleichen Suchbegriff bei uns in die Live-Demo ein, die wir nur erstellt haben durch das Crawlen der Website. Und dann kommt das perfekte Ergebnis. Es kommt nicht nur das perfekte Ergebnis und eine Erklärung, worauf man dann achten muss bei Schrauben und so weiter und auch dann die passenden Schrauben, die man dann braucht, sondern auch die passenden Komplementärprodukte. Weil jemand, der eine Schraube kauft, kauft wahrscheinlich auch vielleicht ein Dübel oder die Aufhängung für an die Wand. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und so erhöhen wir genau zwei Kennzahlen. Also worauf wir uns fokussieren, ist die Anwendung von Generative AI in Pre-Sales E-Commerce. Pre-Sales, da wo der Händler das Geld verdient. Weil es gibt ja unterschiedliche Anwendungen von Gen AI im E-Commerce oder im Handel. Nach dem Release von ChatGPT war die erste Welle, ne, das waren so Marketinganwendungen, man lässt sich mal so einen Marketingtext von einem LLM vorschreiben. Aber das ist relativ einfach, weil bevor man ihn rausschickt, liest man ihn ja meistens nochmal durch. Und das heißt, er ist ein menschlicher Filter. Dann gibt es den ganzen Bereich After Sales, ne? Customer Service. Customer Service sind repetitive Anfragen.
Ja.
Wo ist mein Paket und wo ist mein Refund, sind 80% aller Anfragen im Customer Service. Und etwas Repetitives zu automatisieren war auch schon davor machbar. Was wir machen, ist der schwierigste Teil, Pre-Sales. Und weil die Bedürfnisse der Menschen sind halt leider komplex. Und es geht ja nicht nur darum, das etwas zu verarbeiten zu können, einen konkreten Suchbegriff für ein Produkt. Und ich weiß, wir als Konsumenten wurden ja über 20, 25 Jahre dazu trainiert, immer nur eingeben zu können, Hose blau. Ne? Mehr war ja nicht drin. Aber das ist ja unnatürlich für den Menschen. Für den Menschen natürlich ist er, dass er einfach sagt, was er für ein Problem hat. Ne? Und dann will er eine Lösung dafür. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin ja Unternehmer, also ich arbeite relativ viel. Und dann sage ich ja, ich habe dunkle Augenringe, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Wenn ich so ein Problem habe, dann gehe ich in den Laden und spreche mit einem Menschen.
Ja.
Und das meine ich mit der Komplexität der Bedürfnisse und Probleme der Menschen. Und dafür haben wir halt dann die richtigen Produkte und dann auch die richtigen Lösungen.
Jetzt spiele ich mal ein bisschen den Advocatus Diabolus. Würde sagen, ja, Marc, aber diese Chatbots, die gibt's doch schon Ewigkeiten. Ja, jetzt übertreibe ich natürlich. Ich glaube, mir ist die Lösung schon deutlich klar. Aber das werdet ihr natürlich von wahrscheinlich nicht so educated Usern und Personas öfter mal hören. Wo oder was sind die grundlegenden Unterschiede und der ganz klare Mehrwert gegenüber den, sage ich mal, existierenden, wahrscheinlich sehr linear in Entscheidungsbäumen funktionierenden Chatbots?
Genau, du hast das richtige Wort gesagt, Entscheidungsbaum. Also ich finde es immer wichtig, wenn man sich auf Enterprise-Kunden fokussiert, dann muss man gewisse Sachen einfach haben. Man muss einfach zu integrieren sein, das sind wir, JavaScript-Snippet, ne? Sehr simpel. Aber man darf auch keinen Aufwand in der Maintenance oder so machen. Und diese ganzen regelbasierten Chatbots sind unfassbar aufwendig in der Implementierung, weil man muss diese Regelbäume ja erstmal definieren.
Ja.
Und wir funktionieren komplett ohne Regelbaum. Der Regelbaum hat auch den Nachteil, und das ist der Grund, warum der Konsument von diesen Chatbots auch von den Alten recht frustriert wurde, weil der Kunde hat leider die unangenehme Eigenschaft, dass er nicht immer das schreibt, was sich mal jemand als Regelbaum ausgedacht hat. Ne? Das ist leider böser Kunde, er hält sich nicht an die Regeln, die definiert sind und unverschämt. Ne? Und dann übergibt der Chatbot, der regelbasierte, an einen Menschen. Und das Problem ist halt, ja, wenn der Kunde halt leider dann außerhalb der Ladenöffnungszeiten oder der normalen Geschäftszeiten ein Bedürfnis hat oder etwas möchte, dann kriegt er halt dann die Antwort am folgenden Werktag, was dann auch gerne mal, wenn mit Feiertag 3-4 Tage später ist. Und das ist halt, also frustrierender geht's ja kaum. Ne? Und bei uns ist das halt eben nicht so. Also wir können halt 24/7, 365 immer diese Kundenberatung durchführen. und auch in der jetzigen, in der neuen Version des Ganzen nicht nur das Spiel machen, der Kunde stellt eine Frage, wir geben eine Antwort mit Produkten und Komplementärprodukten, sondern auch der Advisor, so wie wir ihn nennen, also wir sagen, wir sind kein Chatbot, damit will man auch nicht assoziiert werden, sondern wir nennen ihn der Advisor, stellt dann eine logische Rückfrage, wie ein Mensch im Laden es auch tun würde. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich in den Laden gehe und sage, ich würde ganz gern einen sportlichen Urlaub in der Schweiz machen, dann sagt der Mensch im Laden ja auch, was für einen Sport machst du denn gerne? Ja. Und dann sagst du, ich fahre gern Fahrrad. Und dann sagt der Mensch, ja, lieber auf dem Berg oder lieber im Tal. Und so bricht er aufs Komplement, auf das Kernbedürfnis herunter. Und das ist so ein bisschen auch dieses inspirierende Kundenberatung. Und genau so machen wir das auch. Mhm. Das heißt, die jetzige Version stellt dynamisch logische Rückfragen und die, wie ein Mensch im Laden es auch tun würde. Und das ist technisch relativ komplex, weil er muss wissen, wann er aufhört zu fragen und anfängt zu beraten.
Verstehe ich komplett. Verstehe ich komplett, weil sonst wahrscheinlich der User irgendwann einfach seine Journey abbrechen wird. Ja, und so in diesen Staccato-Verhörstil kommt. Jetzt kann man ja, also ich glaube, Produkt sehr gut verstanden an der Stelle. Jetzt kann man ja schon sagen, dass euer Pivot extrem erfolgreich war. Ihr habt es geschafft, in nur 15 Monaten auf ein Level von 1,6 Millionen ARR zu kommen. Das ist beeindruckend und sucht, glaube ich, auch schon seinesgleichen. Daher natürlich bin ich interessiert und sicherlich auch unsere ZuhörerInnen, wie ihr das geschafft habt. Du hast ein Thema schon sehr klar benannt. Ihr habt euch sehr stark und klar fokussiert auf Enterprise. Vielleicht können wir da mal starten, weil ich meine, ihr hättet genauso gut sagen können, hey, Shopify ist irgendwie eine geile Plattform, wir bauen es jetzt für Shopify und dann macht die Distribution Partner und wir gehen direkt irgendwie in 40.000 SMB-Shops rein. Hol uns doch mal ab, warum Enterprise und warum denkst du jetzt rückwirkend, war das genau die richtige Entscheidung?
Ja, du, die richtige Entscheidung, also wenn der Erfolg einem recht gibt, dann ist es immer die richtige Entscheidung.
Genau.
Also, ich muss sagen, ich fand unser Wachstum, also ich bin, sagen wir so, Geduld ist nicht meine größte Stärke. Ich glaube, das ist bei allen Unternehmern so. Und mir ging immer alles zu langsam am Anfang. Wir haben angefangen, das Produkt zu verkaufen im März letzten Jahres. Und wie das halt so ist, unterschreibst du den ersten Vertrag. Und da hatten wir Glück. Da hatten wir halt einfach, das war The Lucky Punch, mit der Coop-Gruppe aus der Schweiz, der größte Handelskonzern der Schweiz, hatten wir halt einfach sofort einen großen Enterprise an Bord.
Mhm. Und da würdest du sagen, war wirklich Glück. Also definier mal das Glück. Wie kam das zustande vielleicht kurz? Weil, also ich meine, diese Glücksmomente braucht man auch einfach in einer extrem erfolgreichen Story. Also sind wir mal ehrlich, hat jeder. Aber wie kam der zustande?
Du, es hat allein schon damit angefangen, dass wir, dass ChatGPT uns ein Momentum gegeben hat, welches dafür gesorgt hat, dass uns das Teuerste abgenommen wurde überhaupt, nämlich Educating the Customer. ChatGPT hat dafür gesorgt, dass ein Bedürfnis in den auf den Entscheidungsebenen der großen Handelskonzerne entstanden ist. Nämlich das Bedürfnis, diese Technologie einzusetzen im Live-Betrieb.
Ja.
Und wir hatten halt dann ein Produkt parat, und wir hatten dann mit der Coop-Gruppe das große Glück, und das ist tatsächlich Glück gewesen, jemanden zu finden, der bereit war, mal es einfach auszuprobieren mit dem Startup und uns dann mal zu integrieren und mal schauen, wie es läuft. Ne? Und dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und haben geschaut, am Ende des Tages, wir haben ja ein Produkt, welches Konsumenten-facing ist. Das ist ja erst nicht nur das Schöne im Pitchen, wenn man es pitcht, sondern es ist auch das Schöne, wenn man es optimiert, weil jeder von uns ist ein Konsument. Und da kann man immer denken, was hätte ich denn gerne? Also was würde denn dazu führen, dass ich als Konsument eher was kaufen würde oder halt nicht? Und das haben wir dann vorgeführt und es hat dann funktioniert. Aber wie gesagt, mir ging das am Anfang immer zu langsam. Wir haben dann nach der Coop haben wir dann noch einen abgeschlossen, noch einen. Und dann kam der Sommer letzten Jahres. Und wie es halt so bei Handelskonzernen oder bei Enterprises so ist, da ist immer jemand im Urlaub. Mhm. Das heißt, die Meetings sind dann irgendwie, werden dann nach hinten verschoben. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Und ich habe dann auch zu meinen Sales-Leuten gesagt, wir sind zu langsam. Und dann, ich weiß noch, dann nach der Sommerpause haben wir dann angefangen, Fundraising zu machen. Und dann haben wir unsere Zahlen dann bei den VCs hingelegt und da ist uns bewusst geworden, dass wir gar nicht so langsam sind. Das hat mich schon sehr gefreut. Und dieses Thema mit der Fokussierung auf das ICP. Also wenn man sich etwas, das haben wir auch sehr stark gemacht. Also man muss halt sich überlegen, im Marketing gibt es den schönen Spruch, wenn man alle adressiert, dann adressiert man keinen. Und so ist das im Grunde genommen hier ja auch. Ne? Also wir bauen ja keine Individuallösung. Und wenn man sich nicht auf eine klare Zielgruppe fokussiert, dann ist man immer damit beschäftigt, für jeden Kunden eine Individuallösung anzufertigen. Dann ist man eine Agentur, aber keine Softwarefirma. Und wir werden ja bemessen an unserem ERA. Ne? Das ist die Kernkennzahl. Und das ist halt Wachstum nicht wirklich möglich, wenn man sich nicht auf einen klaren ICP fokussiert.
Jetzt muss ich einmal vielleicht kurz Pricing verstehen, Marc, weil klar, Enterprises haben sicherlich, kommen einher mit einem deutlich größeren Assortment und vielleicht irgendwie natürlich mehr Purchasing Power und wahrscheinlich auch größeren Kundenstrukturen, mehr Traffic auf der Seite, ja. Wie kann ich mir vorstellen, wie preist ihr eure Lösung? Also smart wäre ja, oder wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Usage-Based-Komponente, warum ihr auch auf Enterprise geht, aber hol mir mal ab, wie kann ich mir vorstellen, wie preist ihr eure Lösung?
Also das Pricing ist, am Anfang war das natürlich eher so ein bisschen gewürfelt, so nach dem Motto, ja. Ich weiß nicht genau, saßen wir da und dann haben die gefragt, was kostet, und dann habe ich auf einmal gesagt, ja, 100.000 Euro, dann haben die gesagt, okay, und dann habe ich gesagt, ach Mist, hätte ich natürlich lieber 200.000 gesagt, aber Enterprises haben tatsächlich den großen Vorteil, und das ist auch ein Grund, warum wir uns dann mit dem Enterprise-Only-Fokus sehr wohlfühlen, man kann da deutlich höhere ACVs erwirtschaften, ne? Ja. Also unser ACV liegt bei 84.000 Euro und damit kann man auch relativ gut und schnell wachsen. Enterprises haben noch den nächsten Vorteil natürlich, dass sie nicht so schnell churnen. Ne? Also einmal drin, immer drin, gibt's bei manchen ist das so ein bisschen die Regel. Also es gibt ja tatsächlich noch Kunden, die ihre Videocalls noch mit Skype for Business machen. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Also das Wort Churn, das kennen die offensichtlich nicht. Und das ist natürlich dann für das spätere Wachstum deutlich sehr von Vorteil. Und wir pricen nicht per Use, sondern weil Enterprises haben gewisse Dinge, die ihnen einfach gefallen und die sie brauchen. Und die ticken anders als Startups.
Planbarkeit im Budget.
Nee, Planbarkeit. Es ist nicht wichtig, wie viel. Es ist nur wichtig, dass sie wissen, wie viel. Aber wie viel es dann ist, das ist eigentlich egal.
Okay.
Und es ist sogar so, dass, weil Budget in einem Konzern bedeutet ja auch Macht. Wer Budgetverantwortung hat, der hat Macht in einem Konzern. Das heißt, die wollen gar nicht weniger dann zahlen. Die wollen tatsächlich einfach nur planen können, wie viel sie dann zahlen. Und das ist halt ein ganz normales SaaS, B2B-SaaS-Modell. Also die einen Festpreis pro Monat und eine Integrationsfee. Die Integrationsfee hängt immer so ein bisschen davon ab, auch wie die Datenlage beim Kunden ist.
Ja.
Das ist auch etwas, was auch in unserem Ansatz wichtig ist, weil die Realität bei den großen Handelskonzernen im E-Commerce oder eigentlich bei jedem großen E-Commerce-Shop mit großem Sortiment ist so, dass die Datenlage, also die Produktbeschreibungen und die Produkttitel echt mau sind. Also wenn ich bei einem Baumarkt das Wort Schleifpapier eingebe und jedes Schleifpapier hat den gleichen Titel und jedes Schleifpapier hat auch noch den gleichen Produktbeschreibungstext und sie differenzieren sich nur über die Farbe, welche leider ein irrelevantes Attribut ist, dann kann da auf dieser Basis kein Advisor irgendwie qualifiziert beraten und auf dieser Basis kann übrigens auch keine Suchfunktion irgendwas finden, weil es keinerlei Differenzierung gibt. Das heißt, was wir tun, ist, dass wir die Produktdaten im Hintergrund anreichern. Und wir sind da so gut drin, dass wir daraus ein eigenes Produkt gebaut haben und dem Händler seine Daten einfach nochmal verkaufen. Wir nennen das Enhance, also die Produktdatenerweiterung. Und was ist Enhance? Enhance ist im Grunde genommen, dass wir dem Händler für sein gesamtes Sortiment auf Knopfdruck differenzierte, konsistente und relevante Produkttitel und Produktbeschreibungstexte, die auch noch SEO-optimiert sind, liefern. Und das machen die Händler für einen Teil ihres Sortiments traditionell von Agenturen per Hand. Das heißt, so ein Baumarkt, was hat der dann? 150.000 Artikel. Und für die 10.000 wichtigsten, da schreibt das eine Agentur, kostet ungefähr 30 Euro pro Text und dauert ungefähr ein Jahr. Und da haben wir natürlich auch einen großen Vorteil, weil wir das fürs ganze Sortiment zum gleichen Budget, wir wollen ja das Budget dann auch ausreizen, das will man ja nicht verlieren, aber halt dann schneller und pro Artikel viel günstiger machen.
Jetzt hast du mir ein bisschen meine nächste Frage schon vorweggenommen. Jetzt seid ihr auf dem Weg, Post-Seed Richtung Series A, glaube ich, Marc, wenn ich richtig informiert bin. Okay. Und da kommt natürlich, sage ich mal, so die Standard-KPIs wie Net Revenue Retention in der Bewertung eures Modells werden einen größeren Stellenwert einnehmen. Jetzt habe ich verstanden, ihr habt ein budgetorientiertes Pricing, sozusagen festes Pricing. Da stellt sich natürlich für mich die Frage, okay, wie könnt ihr dann auf den bestehenden Accounts expandieren? Ich nehme an, durch neue Produkte hast du jetzt schon angewandt, aber vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen dazu. Würde mich mal sozusagen interessieren, wie ihr über Expansion bei den bestehenden Accounts nachdenkt.
Genau, also klassisches, wir haben ja die wichtigsten drei Kern-KPIs oder Kern-OKRs für die Series A sind natürlich der New Net ARR, der Live New Net ARR und dann auch die Kundenentwicklung. Kundenentwicklung, Cross- und Upselling, Cross-Selling zu Enhance, ne, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Und das funktioniert hervorragend, weil Enhance auch, also der Advisor ist so ein bisschen ein trojanisches Pferd, wenn man so möchte. Der ist wahnsinnig einfach zu integrieren und liefert Bombenzahlen. Ne? Also wir steigern da bei Kunden teilweise den Revenue per User, also das ist ja so eine Mischkennzahl aus der Conversion Rate und der Basket Size. Mhm.
Also per Unique Visitor wahrscheinlich auf der Seite, ne?
Genau. Ja. Und steigern wir teilweise so um 5 bis 550%, also schon wirklich signifikant ist.
Ja.
Und dann machen wir halt Cross-Selling zu Enhance. Mhm. Und auch das pitchen wir. Man muss halt immer gucken, dass man kurze Sales-Zyklen erreicht man dadurch, indem man so pitcht, dass es jeder versteht. Und wie wir das beim Advisor machen, mit hier einmal auf deiner Seite und dann in der Live-Demo, machen wir das bei Enhance. Hier sind schon mal 1000 angereicherte Produkte aus deinem Sortiment, die sind schon fertig. Wenn du die anderen 119.000 auch noch möchtest, dann ist hier der Vertrag. Das ist auch ein schöner Pitch. Und dann hast du natürlich auch noch beim Advisor, den kannst du auch wunderbar upsellen, weil wir fangen an, meistens im Browser, ganz normal Desktop-Browser, und dann gibt es ja meistens noch die App.
Mhm, okay.
Und weitere Anwendungen. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden aus der Schweiz, das ist tatsächlich die BLS, das ist die Schweizer Regionalbahn, auch ÖPNV, möchte man auch nicht ganz E-Commerce, aber sie verkaufen auch etwas, sagen wir mal so. Und jetzt haben wir dann auch die BLS Schifffahrt zum Beispiel. Das ist jetzt dann so ein Upselling und da dann halt zwei Advisor drin.
Das heißt, du hast organisatorisch neue Einheiten, das können auch neue Country-Organisationen sein. Du hast im E-Commerce typisch neue Channels, wie zum Beispiel die App, und du hast neue Produkte. Damit hast du ja eigentlich schon eine sehr große Klaviatur, die möglich ist, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass eure Enterprise-Kunden sicherlich große Organisationen sind, die auch zum Teil multinational agieren oder unterschiedliche, vielleicht auch Plattformen haben. Ne? Also ich glaube, die großen, so ein Otto-Konzern hat wahrscheinlich 10 bis 15 unterschiedliche Plattformen, sodass du wahrscheinlich auch nochmal expandieren kannst in andere Plattformen hinein.
Genau, und das Schöne ist, die haben alle das gleiche Problem. Also jetzt so eine Coop-Gruppe, die Coop macht alle Handelsverticals, ne? Die machen Elektronik, die machen Baumarkt, die machen Kosmetik, die machen natürlich Supermarkt, dafür sind sie ja bekannt. Und dann innerhalb der Coop-Gruppe kann man dann über einen Rahmenvertrag dann wunderbar auch noch die anderen Handelsverticals mit abfrühstücken und schafft vor allem auch Use Cases mit diesen Bombenzahlen in allen Handelsverticals.
Ja.
Und das ist mit der Coop-Gruppe, diese Partnerschaft, das funktioniert wirklich hervorragend, weil die auch mit uns dann zusammen dann auch auf Bühnen gehen. Also bei der OMR habe ich zum Beispiel eine Masterclass gemacht mit dem E-Commerce-Chef von Jumbo, das ist der Baumarktsparte. Und sagen wir so, es klingt halt immer authentischer, wenn der Kunde sagt, wie gut wir sind, als wenn ich sage, weil natürlich glaube ich an unser Produkt, aber wenn der Kunde auch da glaubt, das ist das ja hervorragend, ne? Das ist ja das Ziel. Der Sinn und Zweck oder die Existenzberechtigung unserer Firma ist ja einzig und allein, dass wir unseren Kunden Mehrwert bringen. Und das ist immer gut, wenn die das dann in die Welt tragen. Und dafür gibt es auch einen guten Grund, und das ist auch einer der, finde ich, Erfolgsfaktoren von Enterprise Sales. Am Ende des Tages, klar, geht es darum, dass man den Kunden einen Mehrwert bringt. Das ist unsere Existenzberechtigung. Aber wirklich schnelle Entscheidungen und kurze Sales-Cycles bekommst du, wenn du die Agenda desjenigen befriedigst, also des Entscheidungsträgers, des Decision-Makers. Wenn du ihn zu einem Champion in seinem Unternehmen machst. Und du musst dir überlegen, unsere ICPs sind die größten Handelskonzerne der Welt, die eigentlich aus dem stationären Handel kommen, nicht aus dem Online-Handel. Die haben auch einen Online-Shop, weil wir haben das Jahr 2024, da muss man ja einen haben, ne? Aber dieser Online-Shop ist bei den meisten eher eine Koststelle als ein Profit-Center. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man auch warum. Also die haben dann oft, es zeichnet sie bei unserer ICP meistens aus, dass sie sehr hohe Bounce-Rates haben, wenig Page-Views. Das heißt, der Kunde, was heißt das? Der Kunde geht auf die Seite, gibt was in die Suche ein, findet nichts und dann geht er zu Amazon. Das heißt das. Ja. Ja. Und das heißt, man hat dann so einen Konzern, der macht dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Milliarden Umsatz und dann 100 Millionen im Online-Shop. Das ist ein sehr komisches Verhältnis. Und genau das ist unser Kunde. Und der E-Commerce-Chef von so einem Unternehmen, der wird ja auch nicht wirklich gesehen in dem Gesamtkonzern.
Aufgrund der Relevanz des Umsatzes, ne?
Genau, aufgrund der Relevanz des Umsatzes. Und die Agenda von ihm ist neben den Zahlen natürlich klar, auch dass er gesehen wird. Und wir haben zum Beispiel bei einem Kunden von uns, war genau dieser Fall, und dann wurde der E-Commerce-Chef dann vor der gesamten Unternehmensgruppe beim Führungskräftekongress auf die Bühne geholt und dann als bestes Integrationsprojekt aller Zeiten ausgezeichnet. Dann hat er noch irgendwie den Best Bot Award gewonnen damit und so weiter. Und auf einmal ist er so der Star bei sich im Konzern. Das heißt, seine persönliche Agenda wurde befriedigt. Er hat einen Karrierevorteil als Person von der Entscheidung, uns integriert zu haben.
Ja.
Und genau das ist der Grund, warum diese Leute dann auch anfangen, durch die Welt zu laufen und allen anderen zu erzählen, wie toll wir sind. Und das ist der beste Sales-Kanal, den es gibt.
Das ist absolut der beste Sales-Kanal. Und ich glaube, das sind zwei Dimensionen, die wir in vielen Gesprächen mit GründerInnen auch immer herauskristallisieren, die nicht immer verstanden werden, dass die Buyer-Persona, in eurem Fall habe ich verstanden, wahrscheinlich oftmals der Head of E-Commerce, ja nicht nur eine Business-Agenda hat und Business-Ziele und Business-Motive, sondern als Person in seiner Rolle im Business natürlich auch persönliche Ziele hat, Karriereziele hat, vielleicht auch private Ziele, sich mit neuer Technologie zu beschäftigen. Ja, und ich glaube, wenn man sozusagen seine Personas verstehen möchte, dann muss man beide diese Dimensionen immer betrachten und auch in beiden Discovery machen. Ja, und oftmals, meiner Erfahrung, passiert das viel zu wenig.
Ja, also ich habe ja Mathe auch studiert. Da gibt es immer die notwendige und die hinreichende Bedingung. Die notwendige ist, dass du natürlich einen Nutzen für deinen Kunden hast, aber die hinreichende ist halt, dass du auch für die Target-Persona dann dessen Agenda befriedigst. Und wir haben das auch sehr klar in unserem Sales-Playbook definiert, mit wem wir gerade reden. Also zum Beispiel, der E-Commerce-Chef hat eine andere Agenda als jetzt der CIO. Ja. Der CIO hat ein anderes Problem. Der wird nämlich gar nicht gesehen im Unternehmen. Der CIO beschäftigt sich mit solchen Dingen wie Datenschutz und Datensicherheit. Der wird nur gesehen, wenn es nicht klappt, aber nicht im Positiven. Und mit der Entscheidung für unser Produkt wird auf einmal überall gesehen, positiv wahrgenommen und das mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand und auch zeitlichen Aufwand. Weil das, was wir da tun, ist, ich hatte ja vorhin erzählt von der Datenanreicherung, die Kombination aus der Anwendung von LLMs und die Anreicherung der Daten, um eine bessere Datenbasis zu schaffen, diese und noch ein paar anderen Faktoren dabei, die ist relativ komplex als Tech-Architektur. Ja. Und auch in der Form habe ich sie auch noch nicht umgesetzt gesehen. Da kommen wir auch zu einem weiteren Punkt, der absolut elementar ist, wenn man sich auf Enterprise konzentriert, nämlich das Produkt. Du hast oft das Problem, dass du Enterprise-Applied bist, vielleicht als Startup, aber eigentlich nicht Enterprise-Ready. wie kann das sein? Das kann so sein. Also ich habe am Anfang von diesem Lucky Shot gesprochen. Ne? Den kann man ja mal haben. Das kann ja jedem passieren, aber man ist ja nur dann Enterprise-only, wenn man Trend geht zum Zweitkunden, wenn man auch das Ganze noch öfters hinbekommt. Und dafür muss das Produkt auch dementsprechend ausgestaltet sein. Und diese ganzen Konzerne, die achten auf gewisse Sachen, die man als Startup jetzt nicht so in der Kern-DNA erstmal hat, nämlich Datenschutz, ne? Datensicherheit. Und da haben wir eine Architektur geschaffen, die das so befriedigt, dass keine Fragen mehr aufkommen. Mhm. Wir haben es gibt ja so gewisse Grundüberzeugungen eigentlich, die auch bei vielen Konzernen lange gewachsen sind. Und eigentlich mögen die Dinge eher on-premise, ne? Eher bei sich. Und eigentlich finden sie die Cloud eigentlich gar nicht so cool. Man muss es halt machen, weil vieles geht halt nicht anders, aber lieber wäre es on-premise in so einem schönen Retail-Schrank im Keller, am liebsten.
Und der Marc kommt einmal im Monat vorbei und spielt die neue Software auf.
Genau, mit so einer CD. Genau. Und, oder mit so einer Floppy-Disk. Gerade wenn es um den Personenbezug geht. Weil wir haben ja, was passiert zum Beispiel, wenn der Kunde bei uns eingibt, ich bin der Julius, ich wohne da und da und ich habe vielleicht ein gebrochenes Bein. Das ist dann die Verbindung von Gesundheitsdaten, Personenbezug mit IP-Adresse. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Vollkatastrophe. Was tun wir in so einem Fall? Wir maskieren den Personenbezug noch im Browser. Dann geht das an einen kleinen Server, der übrigens auch on-premise gehostet werden kann. Und das lieben Konzerne. Und dort wird der Personenbezug voll maskiert. Und auch die IP-Adresse wird dann umgetauscht in eine andere ID und kodiert, sodass wir oder unsere Infrastruktur niemals mit der IP-Adresse oder irgendeinem Personenbezug des Konsumenten in Berührung kommt. Nie. Und dann geht es uns auch die Daten, auch was machen wir mit den Daten, die wir vom Kunden haben? Weil natürlich beziehen wir uns auf eine Datenbasis, wenn wir beraten, die wir vom Kunden haben, also die wir vom Händler haben. Die wir vielleicht nur durch Scrollen der Webseite bekommen oder durch den Product Feed oder vielleicht auch, wir sind ja auch SAP-Partner und im SAP-Store, auch hilfreich, und oder vielleicht dann aus dem ERP-System. Aber da geht es dann auch um so Sachen wie Urheberrecht, auch so ein Ding. Gibt man Informationen oder Dokumente, wo ein Urheberrecht besteht, das nicht unseres ist, ja, in ein LLM rein? Die Antwort ist lieber nicht. Weil das mögen Konzerne nicht. Was tun wir? Wir extrahieren aus den ganzen Informationen, die wir vom Händler haben, die Attribute der Produkte und so weiter.
Und also in dem Fall vielleicht zur Erklärung, Marc, entschuldige, wenn ich unterbreche, beispielsweise, ihr habt einen Baumarkt und da gibt's irgendwie Maschinen von Bosch, ja, und der Kunde sucht jetzt danach und du willst eigentlich nicht sozusagen das Produktblatt von Bosch mit dem Bosch-Logo irgendwo in der Drittsoftware anzeigen, ohne dass du von jedem einzelnen Lieferanten die IP-Rechte hast zur Verwendung dieses Bosch-Logos. So, das ist wahrscheinlich der Fall, den du ansprichst, oder?
Ja, genau, ungefähr so in die Richtung geht's, ja. Oder auch irgendwelche Beschreibungstexte oder irgendwelche Kundenerfahrungen, die man dann halt dann gecrawlt hat.
Sicherstellen, dass du nicht in diese IPR-Problematik kommst, ja?
Exakt. Und wir extrahieren deswegen die Attribute, die wichtig sind, für die Beratung, die wir machen wollen, und reichern sie an und packen sie in und schaffen dadurch ein neues Dokument und ein neues IP-Recht, ein neues Urheberrecht. Und dieses geben wir dann in das LLM rein, welches wir übrigens auch natürlich zum Beispiel in der Azure Cloud haben. Das mögen dann die Konzerne auch wieder. Auch ansonsten alles in Europa, ne? Also alle Server und so weiter, alles wird in Europa gehostet, was auch wieder wichtig ist. Und so hast du mehrere Faktoren, die dich tatsächlich Enterprise-ready machen und nicht nur Enterprise-applied. Und es gibt noch was, wenn du einen kurzen Sales-Zyklus hast und du hast diese Spezifikation zur Datenverarbeitung eigentlich so aufgesetzt, wie es perfekt für sie wäre, dann sag's ihnen auch, und zwar proaktiv. Ja. Deswegen schicken wir auch diese ganzen Dokumente schon ziemlich früh im Prozess einfach an den Kunden rüber. Weil am Ende, irgendwann im Prozess zum Vertrag, wirst du eh mit Compliance reden, mit Datenschutz. Diese Abteilungen kommen ja, das wissen wir ja alle. Die Hoffnung ist, dass sie nicht kommen, aber sie kommen immer. Um einfach den Prozess schlank zu halten, auch auf deren Seite, kriegen sie proaktiv alle Informationen, die sie potenziell bräuchten. Und dann triffst du vielleicht tatsächlich Datenschutz nie, weil es schon beantwortet ist, bevor die Frage gestellt wurde.
Und was ich spannend finde, Marc, also die Lösung, die ihr geschaffen habt für diese Enterprise-Anforderungen, die sind ja wahrscheinlich technologisch gar nicht so verrückt, crazy, komplex und schwierig, sondern was ihr gemacht habt, ist, ihr habt euch mit den Anforderungen auf unternehmerischer Ebene auseinandergesetzt und habt euch dann für diese Anforderungen, die bestehen, sehr smarte und gute Lösungen ausgedacht, wie lokaler Server, wo es eine Codierung oder eine Entfremdung gibt. Ich denke, das kriegt ein fitter Techie mit ein bisschen Arbeitszeit, ist das lösbar, ne? Das ist jetzt, da erfindet man. Aber die Vielzahl der Kleinigkeiten führt halt dann dazu, wenn du die adressieren kannst, dass, wie du sagst, der Sales-Zyklus halt signifikant verkürzt werden kann und du nicht jedes Mal an so eine individuelle Lösung kommen musst. Wir brauchen jetzt für euch das. Jetzt hast du schon ein paar Mal den Sales-Zyklus angesprochen. Jetzt will ich natürlich mal wissen, bei 80.000 plus ACV, was ist denn der durchschnittliche Sales-Zyklus bei euch aktuell?
Also wir haben natürlich ein Produkt, was man nicht unbedingt am Telefon mal schnell morgens um 7 kauft, bevor dann der Tag anbricht. Der Sales-Zyklus liegt, ja, irgendwas, also im Durchschnitt bei 9 Wochen.
Mhm, das ist schnell.
Das ist schnell. Wir hatten auch schon mal, also das langsamste war bei Audi, das waren 24 Wochen bei Audi. Aber das fand ich trotzdem relativ fix, weil da hat man dann ja auch so noch so Dinge wie einen Service-Provider-Zulassungsprozess, ne, mit einer Lieferantennummer und sowas. Das sind auch noch so Späße, die man dann noch abfrühstücken muss. Aber 9 Wochen, das ist relativ fix. Aber wie gesagt, Geduld ist nicht meine größte Stärke, deswegen will ich da auch noch weiter runter. Und auch da ist etwas, wo wir dran arbeiten, beziehungsweise wir sind ja, ich habe gesagt, dass wir SAP-Partner sind, und Partner-Sales ist für uns auch ein wirklich wichtiger Kanal. Wir haben natürlich angefangen mit Direct-Sales, ne, ganz klassisch, und sind damit auch sehr, sehr erfolgreich dann auf die erste Million ARR gekommen. Aber die Frage ist ja immer, wie komme ich jetzt von 1 Million auf 2, auf 4, auf 6 oder auf 20 Millionen ARR? Und das auch relativ schnell. Die Antwort, weil ich kann ja die Leute nicht klonen, ne? Die Antwort, finde ich, ist immer Partner-Sales, weil Partner-Sales, so ist ja auch Celonis groß geworden, so ist SAP groß geworden. Da gibt's Use-Cases, das funktioniert. Und wir machen das heute auch schon. Wir arbeiten zum Beispiel mit Unternehmensberatungen zusammen, wie Valantic oder auch eine Adesso und so weiter. Und das machen wir.
Fokus wahrscheinlich haben, oder? Also kennt vielleicht nicht jeder, aber das sind wahrscheinlich Beratungen, die große Retailer beraten in der Digitalisierung, genau, vermutlich, oder?
Genau. Digitalisierungsberatung, ja. Und auch mit teilweise 4, 5, 6, 7.000 Mitarbeitern, also auch große Läden. Und denen dann bei ihren Beratungsmandaten fehlt irgendwie ein Modul, ne? Und das lösen, und das haben halt wir. Und dann verkaufen sie uns einfach mit. Das ist deswegen ganz schön, und da muss man auch wieder gewisse Voraussetzungen am Produkt schaffen. Man muss nämlich, dann darf nicht mehr Ärger machen, als man eigentlich an Nutzen bringt. Weil worauf die nämlich keinen Bock haben, ist, dass wenn sie dann uns irgendwo empfehlen oder ihren Kunden wiederum empfehlen, dass wir dann irgendwie Probleme machen, und dann das fällt ja dann auf sie zurück, ne? Also da muss man auch vorsichtig sein und muss auch die Prozesse bei sich klar haben und das dann auch gut skalierbar machen können. Und wir sind SAP-Partner. Das hilft uns in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass SAP unsere Lösung aktiv aus dem SAP-Store mitverkauft. Mhm. Wir machen SAP ist mit Commerce Cloud auch sehr weit verbreitet in unserem Kern-ICP. Und der zweite Vorteil ist einfach, es ist mal so ein Trust-Stempel, so ein Gütesiegel, dass wir die Systeme mal nicht kaputt machen. Das ist ja auch mal ganz gut. Aber so dieses Partner-Sales funktioniert langfristig, finde ich, aber nicht nur, wenn man sich mitverkaufen lässt, sondern das muss in beide Richtungen gehen. Mhm. Und wir, so wie unsere Partner uns Kunden schicken, schicken wir ihnen auch welche. Warum? Du musst dir vorstellen, also wir sind eine Softwarefirma, ne? Wir verkaufen Software, die kostet, hat einen monatlich wiederkehrenden Preis. Wir sind keine Agentur, wir verkaufen keine Mannstunden. Aber jetzt gerade Enterprises wollen dann ja so Dinge wie Projektmanagement und noch Schulungen und so Zeug. Ja. Das machen wir ja alles nicht. Also wir haben 19 Mitarbeiter, wie sollte ich denn das leisten? Die sind ja teilweise mit 19 Leuten im Call. Und nur, dass wir das anbieten können, will ich auch nicht unbedingt mehr Mitarbeiter anstellen, weil wir skalieren mit unseren Kunden, nicht mit den Mitarbeitern. Das finde ich sehr wichtig. Und deswegen haben wir halt dieses Partnerökosystem um uns herum gebaut, wo wir dann unseren Partnerberatungen dann diese Sachen übergeben, und dann machen sie halt dann die Mannstunden, die Schulungen und so weiter. Und so ist es ein Geben und Nehmen, was Kunden angeht.
Sehr spannender Aspekt, und ich glaube, einer, der gerade auf der weiteren Reise zur Series A und später noch extrem an Relevanz auch gewinnen wird. Ich glaube, wer da aktuell auch ein sehr gutes Track Record hinlegt, ist Parloa, Marc, ja, die, glaube ich, in den letzten 12 Monaten auch nahezu alle großen Big Four im Accounting-Bereich eingesammelt haben als starke Partner. Ich denke, bei euch, wenn ich das so höre, geht es in eine ähnliche Richtung, vielleicht andere Partner Verticals, aber ähnlicher Approach, finde ich super spannend.
Parloa auch eine tolle Firma, muss ich sagen. Also Parloa ist wirklich, die machen viel richtig. Der Joachim ist auch wirklich der macht da revenue-seitig wirklich eine Menge richtig. Aber er hat ja auch damals, ich glaube, der kommt ja von Salesforce
Hat er angefangen, als Salesforce noch irgendwie 3 Millionen Umsatz gemacht hat und gegangen, als sie 1 Milliarde in Deutschland gemacht haben. Das ist ja auch mal ein ganz guter Track Record. Gute Firma.
Da gibt es jetzt auch nicht so viele in Dach, die diesen Track Record auch haben, muss ich sagen. Und Joachim war glücklicherweise auch auf dem letzten Circus im April bei uns einer der Speaker, war sehr wertvoll. Ich möchte vielleicht letzte inhaltliche Frage meinerseits machen, weil du hast gesagt, okay, Partnership ist natürlich ein Thema. Wir haben viel gesprochen über schon so weiter hinten im Funnel, wie sollte man pitchen, wie sollte man die Bedürfnisse der Persona berücksichtigen. Aber natürlich ist die initiale Ansprache und Selektion der Kunden, also das gerade outbound, schon auch immer noch ein Thema, gerade heutzutage, wo die Sales-Zyklen eigentlich länger werden. Hast du da noch vielleicht abschließend 1, 2 Tipps oder Insights zu eurem Vorgehen, gerade in diesem Enterprise-Bereich, wie man top of the funnel gut an die Personas, die du genannt hast, rankommt und da auch acceleraten kann?
Ja, also mit Cold Calls nicht. also die Leute, die Entscheider zu treffen und deren Aufmerksamkeit zu bekommen, dann haben wir einige Kanäle ausprobiert und wie es halt so ist, ne, manche funktionieren und manche nicht.
Ja.
Und das Thema Konferenzen und Events, das funktioniert sehr gut. Deswegen fokussieren wir uns auch darauf und auch dann zusammen mit Partnern, das kann man auch wieder wunderbar skalieren mit Partnern. Also ob das jetzt mit einer SAP ist oder ob das jetzt mit einer großen Unternehmensberatung ist, die dann Partner-Day haben, wo man dann auch wieder dann dort an die Kunden rankommt. Ja. Man muss die Situationen schaffen. Und diese Situationen schaffen wir über Events, Konferenzen und dann darüber, dass unsere Kunden uns wieder empfehlen tatsächlich. Läuft sehr, sehr gut. Da bin ich sehr glücklich drum.
Und habt ihr da irgendwie so ein modulares Vorgehen oder so sozusagen Ready-to-Use-Produkt, das sagt, hey, pass auf, wir haben hier irgendwie, das ist unser Standard-Auftritt für eine Konferenz, lieber Partner. Wir können das bei euch auf dem Event machen. So sieht's aus. Also was ist sozusagen der Value-Add, den ihr denen in Aussicht stellt? Weil das ist natürlich irgendwie für die auch Komplexität und Aufwand und ja, jeder Partner will bei uns auf dem Partner-Day bei PwC, sag ich, übertreibe jetzt mal ein bisschen, oder bei SAP. Also wie kriegt ihr da Neugierde, wie kriegt ihr die convinced, dass die das mit euch als noch relativ junge Firma machen?
Na, wir haben einen großen Vorteil, das ist auch wieder das Momentum, ne?
Ja.
Wir verkaufen the new hot shit. Also Generative AI ist gerade etwas, was deren Kunden, also die Handelskonzerne, alle irgendwie wollen.
Ja.
Und wir haben halt ein Enterprise Applied und Enterprise Ready Produkt, was das hilft, sagen wir so. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben auch etwas, wo wir immer jedem einzelnen Kunden dann immer sofort instant eine Live-Demo zeigen können, wie es bei ihm aussehen würde. Das hat eine gewisse Magie, das ist schon ganz cool. Und das auch dann vorne vorführen zu können, das hat so einen Wow-Effekt und der hilft auch und der färbt auch oft das Image unserer Partner dann wieder ab, dass sie halt einfach mit Softwarefirmen zusammenarbeiten, die wirklich top-notch sind. Und ich muss sagen, was unsere IT da leistet, also ist beeindruckend.
Ich glaube, das ist ein super innerliches Schlusswort, Marc, ein netter Gruß an die IT-Abteilung und die Honorierung der Leute, die eben nicht an der Front Row stehen und das Produkt nach draußen tragen, sondern die es wirklich bauen. Das kommt, glaube ich, oftmals zu kurz. Daher erstmal an der Stelle von meiner Seite ein riesen Dankeschön für diese Insights und ich bin super gespannt, wie das bei euch weitergeht. Wenn das in der Geschwindigkeit sich weiterentwickelt, sprechen wir wahrscheinlich in einem Jahr dann über das Knacken der 10-Millionen-Grenze in zeitnaher Zukunft dann. Ja, ich bin sehr gespannt, insbesondere auch zum Partnerschaftsthema vielleicht nochmal zu sprechen, Marc, wenn du Lust hast. Vielen, vielen Dank, das war super insightvoll und hat mir viel geholfen und ich hoffe unseren Zuhörern auch.
Ja, sehr gerne. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich sage immer, better more than later, ne?
Better more than later? Better more than later ist auch ein gutes Stichwort für gute Restaurantempfehlungen. daher muss ich dich natürlich fragen. Wir zwei sehen uns später noch in der ehemaligen Kohlenquelle. Heißt jetzt, glaube ich, immer noch so, aber wird neu betrieben. Aber das ist wahrscheinlich nicht deine Top-Empfehlung für Restaurant in Berlin. Wo sollten denn unsere Artisten hingehen, um mal was Leckeres zu essen, vom Burgerladen bis zum Sternerestaurant. Wir nehmen alles.
Du, ich bin ja ein Fußballfan und die Europameisterschaft steht ja vor der Tür. Und ich freue mich schon darauf, im Berno Biergarten bei Katharina Kurz, auch eine ganz tolle Unternehmerin, die Spiele anzuschauen. Und ich hoffe, da viele, viele Hörer auch zu treffen, weil das ist wirklich ein toller Laden.
Wer Lust hat, mit Marc zur Fußball-EM über Enterprise Sales zu sprechen, ihr habt gehört, wo ihr ihn findet. Ich sage ganz herzlichen Dank, Marc. Bis später und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ciao, mein Lieber.
Spaß gemacht. Ciao.
Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle ein großes Dankeschön fürs Zuhören und natürlich auch an Marc fürs Vorbeischauen. Wir möchten euch hinweisen auf das SaaS-Event des Jahres. Am 10.10. findet zum dritten Mal der Artist Summit in Berlin statt. Wir holen die SaaS-Szene in Dach einmal zusammen. 500 FounderInnen und CXOs zusammen mit den weltweit besten 125 Investoren aus VC, Private Equity und Debt. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann solltet ihr jetzt auf die Webseite schauen. Wir haben versucht, für euch das zusammenzustellen, was euch in 2025 in der weiteren Skalierung helfen wird. Die besten Playbooks, die besten Insights von erfolgreichen Operatoren und Foundern, wie zum Beispiel Frank Wolf, Unicorn Founder bei Starfbase oder April Dunford. Wir haben die wichtigsten Investoren zusammengeholt. Das heißt, wenn ihr fundraisen wollt in Q4 diesen Jahres oder euer Netzwerk für 2025 vorbereiten wollt, dann müsst ihr dabei sein. Ich glaube, die Ansammlung, die beste Ansammlung an Entscheidungsträgern in der SaaS-Szene in Zentraleuropa. Schaut auf die Website, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch und jetzt wünsche ich euch eine erfolgreiche weitere Woche und viel Spaß beim Bauen.